Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe vom Ohr am Netz in 2022. Nicht gleich Panik kriegen.
Ja, hallo. Es weihnachtet langsam so ein bisschen, oder? Bei euch auch, Sven?
Ja, es fängt so langsam ein bisschen an zu weihnachten. Also der Baum steht ja schon ein paar Tage bei uns. Und jetzt gerade ist ja auch so ein bisschen minimal Schnee gefallen hier. Also es ist alles hell und weiß, weil auch gerade die Sonne scheint. Also eigentlich gerade toll, knacke kalt. Also so wie der Winter eigentlich sein soll. Und ich habe auch gerade das erste Mal irgendwie so eine Tüte Waffeln probiert. Die gibt es jetzt irgendwie mit gebranntem Mandelgeschmack, fand ich cool. Also ich bin jetzt richtig herrlich. In the mood vor Weihnachten.
So. Sehr gut.
Und bei euch schon Stollen gegessen oder Dominosteine?
Ja, Plätzchen gebacken, ganz klassisch, genau, ja. Und die dann auch gleich gegessen. Also.
Natürlich, klar, sonst wären die ja hart, das will ja keiner. Ist ja auch schade drum.
Ja,
ist keine ganz gewöhnliche Folge hier heute vom Ohr am Netz, sondern es ist schon ein bisschen so die Jahresendfolge mit kleinem Rückblick aufs Jahr 2022, was denn Digitales alles so los war, also im großen Ganzen. Natürlich für den Eco, für die Politik, aber auch für die Sidonie und den Sven, ja, was so die digitalen Highlights waren. Aber bevor wir so ein bisschen zurückgucken, mit vielleicht einem lachenden und einem weinenden Auge, natürlich wie immer an dieser Stelle erstmal Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, Stichwort Strompreisbremse hat uns ja hier, glaube ich, auch im Podcast schon das ein oder andere Mal beschäftigt. Es geht um den Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums zur Gas- und Strompreisbremse, der jetzt letzte Woche Donnerstag eben auch im Bundestag beschlossen wurde. Die Strompreisbremse ist zusammen mit der Gaspreisbremse Teil der zweiten Stufe des Entlastungspakets der Bundesregierung und damit sollen eben Unternehmen und BürgerInnen in der Energiekrise unterstützt werden. Die Regelung, der am 16. Dezember nun auch der Bundesrat noch zugestimmt hat, sieht vor, dass der Strompreis für private Verbraucher sowie auch für kleine und mittlere Unternehmen mit einem Stromverbrauch von bis zu 30.000 Kilowattstunden auf 40 Cent pro Kilowattstunde begrenzt wird und das ist auf 80% des Vorjahresverbrauchs beschränkt. Warum beschäftigt uns das? Wir hatten mit dem ECO und unserer Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen gefordert, dass eben auch Rechenzentren hier in den Kreis der berechtigten Unternehmen für die Strompreisbremse mit aufgenommen werden, da sie ja als systemrelevante Branche besonders von erhöhten Strompreisen betroffen sind. Ne? Wenn man mal überlegt, alle Rechenzentren in Deutschland verbrauchen so um die 16 Milliarden Kilowattstunden im Jahr, stellen damit ja aber eben auch sicher, dass wir alle unsere digitalen Dienste und Anwendungen so verwenden können, wie wir das eben gewohnt sind. Und das ist nun leider so nicht gekommen. Also Rechenzentren werden hier sozusagen nicht in den Kreis der potenziellen Empfänger für Ausgleichszahlungen für die gestiegenen Strompreise mit aufgenommen. Und ja, man muss sagen, das ist leider doch auch wieder so ein Beispiel für ja, eine gewisse Kurzsichtigkeit der Bundesregierung im Hinblick auf die Folgen ihrer Energiepolitik für den Digitalstandort Deutschland. Ja, wenn man mal vergleicht, ne, während eben das Gesetz zur Strompreisbremse Rechenzentren nun eben nicht als energieintensive Verbraucher definiert, wird die Branche im jüngst ebenfalls bekannt gewordenen Entwurf des Energieeffizienzgesetzes aber eben genau als energieintensiv definiert und behandelt und bekommt da sogar als einziger Wirtschaftsbereich explizit auch einen eigenen Abschnitt mit Regelungen, die eben zu besonderen Energiesparmaßnahmen aufrufen. Ja, und das muss man sagen, ist einfach nicht konsistent. Und ja, abschließend kann man wahrscheinlich auch sagen, dass Deutschland damit eben als Standort für Rechenzentren nicht unbedingt attraktiver wird.
Also nicht verwunderlich, wenn da sozusagen Rechenzentren abwandern oder gar nicht erst in Deutschland aufgemacht werden.
Genau.
Entgegen dessen, ja, agiert aber die Bundesregierung und zwar indem sie gerne möchte, dass Fachkräfte es viel einfacher haben, nach Deutschland einzuwandern. Ja, gerade der Mangel an MINT-Fachkräften erreicht neue Höchstmarken. Die Rekordzahl von rund 326.000 fehlender Fachkräfte im Oktober diesen Jahres, das hat der MINT-Report des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln ermittelt. Nun will die Bundesregierung jetzt Hürden für die Einwanderung von Fachkräften senken. Die sind ja auch extrem krass. Vor allem sollen mehr Fachkräfte aus Drittstaaten gewonnen werden. Die Bundesregierung hat dazu neue Eckpunkte zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz veröffentlicht, die weiterentwickelt werden soll. Das ist natürlich was auch der ECO befürwortet, dass wir die Fachkräfte hierher bekommen. Wollen wir mal hoffen, dass noch genug Digitalindustrie und Wirtschaft da ist, um die Fachkräfte dann nachher auch zu beschäftigen, dass die nicht im Gegenzug alle abwandern. Aber das ist wieder mal so ein klassisches Gefühl, von, da weiß die linke Hand nicht so recht, was die rechte Hand tut. Ne? So, aber naja, müssen wir mal abwarten, was dabei rauskommt. Die Lucia Falkenberg, Chief People Officer beim Eco-Verband, sagt, sie fordert als Internetwirtschaft jetzt ein Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsrecht, das es nicht nur den besonders hochqualifizierten Menschen aus dem Ausland ermöglicht, ohne große bürokratische Hürde Jobs in der IT- und Internetwirtschaft in Deutschland, Achtung, zeitnah anzunehmen. Weil das ist das Problem. Nicht nur, dass die herkommen wollen müssen, die müssen auch herkommen dürfen und dann auch schnell arbeiten können, weil sonst macht es ja für gar keinen Sinn. Mal sehen, was sich da vielleicht im nächsten Jahr tut.
Ja, und auch unsere dritte News heute ist ein altbekanntes Thema, was wir hier schon diverse Male besprochen haben. Es geht um den transatlantischen Datenaustausch, das EU-US Data Privacy Framework, das Unternehmen eben Rechtssicherheit beim Umgang, beim Austausch mit internationalen Daten zwischen den EU-Staaten und den USA geben soll. Hier hat die EU-Kommission letzte Woche ihre vorläufige Angemessenheitsentscheidung, das ist wieder mal so ein großartiges deutsches, kompliziertes Wort, zu diesem Transatlantic Data Privacy Framework bekannt gegeben. Doch bevor die Kommission eben Anfang 2023, nächstes Jahr, dann eine endgültige Entscheidung veröffentlichen wird, müssen hier jetzt noch die 27 Datenschutzbehörden aller EU-Staaten Rückmeldung zu diesem Abkommen geben. Vielleicht ganz kurz nochmal zum Hintergrund, worum geht es überhaupt? Ein solches Abkommen wird von vielen Unternehmen sehnlichst erwartet, da es eben endlich Rechtssicherheit im Umgang und internationalen Transfer von Daten schaffen würde. Insbesondere für viele kleine und mittelständische Unternehmen in Europa ist ja so ein rechtssicherer Datenaustausch auf internationaler Ebene im Grunde die Basis für ihre Geschäftsmodelle und auch für die gelingende digitale Transformation. Und deswegen hoffen wir sehr, dass es nun Anfang nächsten Jahres hier zu einer Entscheidung kommen wird und eben auch zu einer verlässlichen Lösung. Das Ganze zieht sich auch schon eine Weile hin, ist mittlerweile die dritte Einigung zu einer transatlantischen Datenübermittlung, nachdem die ursprüngliche Regelung der Privacy Shield im Juli 2020 ja vom EuGH außer Kraft gesetzt wurde. Also toi, 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 dass es diesmal klappt.
Angemessenheitsentscheidung. Also, da gehen bei mir die Alarmglocken an, aber ich werde mir das Wort mal merken. Ich werde meinen Kindern, wenn sie das nächste Mal irgendwie Minecraft oder World of Warcraft zocken wollen, meine Angemessenheitsentscheidung mitteilen. Also ich bin auch gespannt, was da abgeht im nächsten Jahr. Und ehrlich gesagt, was mir so auffällt ist, wir haben ja gerade über die Strompreisbremse geredet und die Gaspreisbremse. Ich habe gerade so das Gefühl, dass die Energieversorger nochmal richtig die Preise anziehen, weil sie wissen, naja, im Endeffekt gibt es ja dann ab März, wahrscheinlich rückwirkend bis Januar, eh die Kohle vom Staat. Mhm. Mal gucken, inwieweit da mal noch eine Bremse vor der Bremse gezogen wird. Aber gerade eben kamen wieder Angebote vom Gasanbieter und vom Stromanbieter, wo ich sagte, steht es noch im Verhältnis zu den aktuellen Preisen auf dem Markt? Naja, mal abwarten, was da 2023 auf uns zukommt. Aber du siehst ja, meine dicke Strickjacke habe ich schon mal an. Heute das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit einer kleinen Rückblicksfolge auf das digitale Jahr 2022. Das werden wir natürlich einmal aus Sicht des Verbandes uns näher bringen lassen. Da habe ich das große Glück, mit dem Geschäftsführer des Eco, mit Alexander Rabe, zu sprechen. Und dann haben wir aber auch noch mal so ein bisschen die politische Draufsicht. Die hast du übernommen, liebe Sigrid.
Ja, genau. Da habe ich mit Stefan Schnorr gesprochen. Er ist Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr.
Und wir haben natürlich aber auch die ganz persönliche Brille auf das Jahr 2022, also zumindest in digitaler Hinsicht. Sidonie, was sind denn so deine Digital-Highlights des Jahres gewesen bisher?
Naja, also neben meinem absoluten Super-Highlight, dass wir hier endlich unseren Podcast ja gemeinsam aufgestellt haben und hier jetzt gemeinsam alle zwei Wochen auf Spannendes aus dem Netz schauen, ja, habe ich auf jeden Fall noch andere Highlights. Das ist einmal unsere Join the Solution-Kampagne, die wir ja in diesem Jahr gestartet haben, wo es ja uns darum geht, zu zeigen, dass nicht alles schlecht ist, was mit Digitalisierung zusammenhängt, sondern dass Digitalisierung eben auch ganz viele Lösungen bereithält eigentlich für große Herausforderungen der Zukunft, wie den Klimawandel, aber auch im Bereich Gesundheit und so weiter. Und ja, hier haben wir ja unsere Mitgliedsunternehmen aufgerufen, uns hier auch zu unterstützen, indem sie uns eben ganz konkret Lösungen vorschlagen, die wir hier präsentieren können. Und da sind wirklich ganz tolle Sachen dabei, ne? Vom Rechenzentrum im Windrad, wie Windcores das macht, über die KI, die hilft, Krebs früher zu erkennen und dadurch Leben zu retten, bis hin ja zu smarten Lösungen, um die Meere von Plastikmüll zu befreien. Also ich bin ganz überwältigt gewesen, was da alles schon an tollen Lösungen zusammengetragen wurde und bin auch schon ganz gespannt. Wir tragen die Kampagne ja auch mit ins nächste Jahr und führen sie da weiter, super, was da noch alles Spannendes zusammenkommt.
Da freue ich mich schon sehr auf den Dreh auf dem Meer. Ja, also den Dreh am Windrad haben wir ja in diesem Jahr hinter uns gebracht. Ja, ich bin sehr gespannt, ob wir auch mal rausfahren und gucken, wie digitale Technik helfen kann. Und gern schaue ich auch mal der KI über die Schulter, wie die das macht. Es geht vermutlich mal um Bilderkennung und darum eben Anomalien schneller zu erkennen und auch besser als jedes menschliche Auge. Also ich freue mich sehr, dass das im nächsten Jahr weitergeht. Hast du denn noch was Persönliches, wo du sagst irgendwie, ja, das hat mir persönlich jetzt digital in diesem Jahr was gegeben?
Ja, doch, auf jeden Fall. Passt auch irgendwie zu Join the Solution, weil es auch schon wieder so eine tolle digitale Lösung ist. Es gibt ja jetzt inzwischen mehrere Apps sozusagen für soziales Engagement. Also ich habe hier eine sogar selber auch mal benutzt, Flex Hero heißt die. Das ist so eine ganz tolle Möglichkeit, wenn man irgendwie sagt, ah, ich würde so gern mich auch ein bisschen engagieren, auch irgendwas irgendwo einfach helfen mit anpacken, aber ich finde das schwierig, gerade ne, in so einer Stadt wie Berlin.
Man weiß ja nicht, wo man hingehen
soll. Ja, man weiß nicht, wo man hingehen soll. Ne? Es gibt irgendwie auch so 1000 Angebote und ja, irgendwie ist die Schwelle dann häufig auch so ein bisschen hoch, dann wirklich irgendwo hinzugehen. Und in dieser App können jetzt sozusagen ja, gemeinnützige Organisationen ganz konkrete Projekte einstellen, wo sie einfach Hilfe bei brauchen. Und dann kannst du selber, wenn du jetzt sagst, du möchtest was tun, kannst du da eben eingeben, in welchem Bereich, ne? Ob jetzt im Bereich Gesundheit oder mit alten Menschen oder
Umwelt.
Nachbarschaftshilfe oder vielleicht sogar auch im digitalen Bereich. Es gibt auch tatsächlich einen Bereich Digitales und auch wie viel Zeit du hast, ne? Ob du vielleicht einfach
das ist gut.
2 Stunden am Sonntag irgendwie Zeit hast und da in der Zeit irgendwas Sinnvolles machen möchtest, kannst du alles sozusagen filtern und eingeben und dann bekommst du einfach Projekte vorgeschlagen. Ne? Und da kann man zum Beispiel auch mal irgendeinem kleinen Verband dabei helfen, ein paar Posts auf Social Media irgendwie zu machen oder so, ne? Um mal so ganz niedrigschwellig anzufangen. Und also ich finde das eine super Sache und ich habe mir auch fest vorgenommen, das im nächsten Jahr noch ein bisschen intensiver zu nutzen.
Finde ich super, klingt auf jeden Fall hochspannend. Ich gucke mir das gerne mal an. Vielleicht finden wir ja ein Projekt, wo wir zusammen mitmachen. Vielleicht sogar mit diesem Eco-Podcast.
Ja.
Also wer weiß, das neue Jahr ist ja noch nicht da und es ist dann auch schön lang. Das heißt, da werden wir Möglichkeiten finden. Es heißt ja immer, alle guten Dinge sind 3. Noch ein kleines Highlight aus 2022 aus deiner Perspektive.
Ja, vielleicht noch ein bisschen was Politisches, einfach weil das so ein Thema ist, was ja uns als Verband auch einfach seit Jahren beschäftigt ist. Vorratsdatenspeicherung, ne? Also dass dieses Monster nun also endlich mal vom EuGH endgültig gekippt wurde, das ist schon so ein persönliches digitalpolitisches Highlight von mir. Jetzt müssen wir halt noch hoffen, dass hier in Deutschland die Bundesregierung ja sich auch endlich mal dazu entschließt, aus diesem Urteil jetzt was Sinnvolles zu machen in Deutschland. Ne? Hier ist ja noch so ein bisschen die Frage, setzt sich Marco Buschmann mit seinem Quick-Freeze-Vorschlag durch gegen Nancy Faeser, aber man soll ja positiv ins neue Jahr blicken, also bin ich hier einfach mal ganz zuversichtlich, dass sie auch hier in Deutschland die Bundesregierung endlich ja, eine angemessene Lösung als Alternative für die Vorratsdatenspeicherung findet.
Klasse. Also meine digitalen Highlights erzähle ich dir ein bisschen später in dieser Folge. Ich kann nur so viel schon mal verraten. Die sind natürlich deutlich weniger professionell als deine. Aber wenn wir jetzt schon mal wieder auf der professionellen Ebene sind, Sidonie, dann lassen wir an dieser Stelle jetzt einfach mal Alexander Rabe, den Geschäftsführer des ECO, zu Wort kommen und lassen uns mal das Jahr 2022 aus seiner Sicht einordnen.
ECO-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
Lieber Alexander, wir wollen mit dir heute über die Highlights, aber auch die Herausforderungen dieses doch ziemlich turbulenten Jahres sprechen. Kommen wir am besten mal gleich zur Sache. Was hast du denn als Geschäftsführer aus 2022 mitgenommen? Für den ECO, für dich persönlich, für die digitale Welt?
Ja, ein turbulentes Jahr, das kann man in der Tat so sagen. Aber wir haben, glaube ich, als Verband alle Mitarbeiterinnen an den verschiedenen Standorten unseren Mitgliedern gezeigt, es kommt auf jeden Einzelnen an und digitale Technologien und Anwendungen halten den Laden auch weiterhin am Laufen. Das war ja eine Erkenntnis, die wir schon zu der Corona-Pandemie-Zeit hatten und die wir jetzt auch wieder 2022 mit all seinen Verwerfungen, um nicht zu sagen Katastrophen, wie den Angriffskrieg beispielsweise Russlands auf die Ukraine erleben durften.
Jetzt hast du gerade schon den Angriffskrieg erwähnt. Der brachte noch eine andere Sache mit sich. Erstmal dieses Jahr, also 2022, unfassbare Unsicherheit, was so Energiepreise anging. Es wurde klar, es wird alles viel, viel teurer. Jetzt kommt auch die Preiserhöhungswelle, die rauscht auf alle zu, also nicht nur auf die Unternehmen, sondern auch auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wie kann denn Digitalisierung da weiterhelfen?
Ja, zunächst einmal die Energiewende haben wir leider in den letzten Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, ja verschlafen. Das heißt, den Ausbau erneuerbarer Energien, den wir uns alle so dringlich wünschen, den hätten wir jetzt gebrauchen können. Stattdessen müssen wir jetzt Alternativen im Bereich fossiler Energie suchen und finden und ein System am Laufen halten, was sicherlich so nicht zukunftsfähig ist. Aber Aber gut, das ist der Blick zurück. Der Blick nach vorne ist in der Tat eben, wie du schon sagst, digitale Technologien können auch bei der Energiewende helfen. Also wenn wir über beispielsweise Smart Grids sprechen, bedeutet das ja nichts anderes als das Management der Energienetze, die eben aus verteilten Quellen entstehen. Und dazu braucht man Digitalisierung. Aber auch da sind wir leider in Deutschland noch nicht so aufgestellt, dass wir Stand heute sofort über all die verschiedenen dezentralen Energiequellen Energiesystem managen können, wie wir das bräuchten. Last but not least, klar, Digitalisierung benötigt Energie. Das heißt natürlich eben auch, dass die Strompreise auf die Unternehmen hier in Deutschland Einfluss haben. Unser Vorteil ist, dass beispielsweise Rechenzentren bereits seit Jahren zu den energieeffizientesten Rechenzentren gehören, denn der Strompreis in Deutschland war schon immer mit der teuerste im internationalen Vergleich. Ja, dennoch müssen wir aufpassen, dass wir hier jetzt irgendwie nicht die Schlagseite bekommen in der Regulierung. Es gibt bei Rechenzentren, ich hatte das Stichwort gerade erwähnt, ja eine wahnsinnig spannende Energiequelle. Die steht uns quasi kostenfrei zur Verfügung, nachdem wir all die tollen digitalen Errungenschaften dank Rechenzentren erleben durften, nämlich die Abwärme. Die Energie wird zur Kühlung eingesetzt, und die Abwärme, die daraus entsteht, die kann man theoretisch nutzen. Aber dazu fehlt uns leider ein ja auch Infrastrukturnetz in großen Ballungsräumen, was Abwärme dann eben von einem Ort zum anderen bringt. Und wir sind auf der einen Seite froh, dass die Politik verstanden hat, wie diese Zusammenhänge sind, dass man durch Energie im Nachgang der Kühlung auch Abwärme nutzen kann. Auf der anderen Seite müssen wir dieses Ökosystem erweitern, eben auch um beispielsweise Nah- und Fernwärmenetze, denn es bringt natürlich nichts, wenn Rechenzentren Abwärme abgeben wollen, aber niemand da ist, der sie abnimmt.
Zum Thema Abwärmenutzung hatten wir kürzlich hier im Podcast ein spannendes Gespräch mit Bela Waldhauser, der schon mal ganz klar zeigt, wie es denn funktionieren kann, wenn zum Beispiel Rechenzentren eben so angeordnet sind, dass die Abwärme sinnvoll genutzt werden kann. Und ich sag mal so, europäische Nachbarn machen es uns ja da auch vor, wenn wir ehrlich sind. In Norwegen zum Beispiel werden dann Fischzuchtstationen mit Rechenzentrumsabwärme geheizt, was dafür sorgt, dass sehr viel schneller Lobster und Lachs zu uns kommen. Gut, jetzt haben wir hier in Deutschland nicht so richtig viele Fischzuchten und Lobsterzuchten. Dazu muss es ja auch gar nicht kommen. Aber man könnte ja theoretisch auch ganze Wohngebiete damit aufwärmen. Was hat sich denn in Sachen 2022 so in Digitalisierung noch getan? Also ich meine, eigentlich hatte die Bundesregierung wie in so vielen Bereichen ja auch hier ganz, ganz viel vor.
Ja, der Koalitionsvertrag der Ampelregierung, der hat uns in der Tat für das Jahr 2022 hoffen lassen. Viele Digitalvorhaben und Projekte, die aus unserer Sicht sehr sinnig und stimmig waren. Eine Digitalstrategie wurde angekündigt, die dann auch im Sommer veröffentlicht wurde. Wir haben eine Gigabit-Strategie erhalten, die wir auch positiv kommentiert haben. Und im Laufe des Jahres ist natürlich dann eben auch das ein oder andere Thema dazugekommen, das uns plötzlich ein bisschen hat innehalten lassen. Also es gibt Beispiele wie zum Beispiel die Chat-Kontrollen, die auf einmal über die Europäische Union seitens der Bundesregierung oder des Innenministeriums konkret begrüßt wurden und die wir mit Cybersicherheit und mit den im Koalitionsvertrag vorhandenen Schwachstellenmanagementsystemen unserer Meinung nach überhaupt nicht kompatibel sind. Diese Inkonsistenten setzen sich in letzter Zeit intensiver fort. Ein Beispiel hatte ich gerade genannt mit den Rechenzentren. Das ist das Rückgrat der Digitalisierung. Mit der falschen Regulierung haben wir uns natürlich dann hier keinen Gefallen getan. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gilt jetzt ein wenig mehr auf Konsistenzen zu achten. Wir müssen schauen, dass die einzelnen Ressorts jetzt wirklich an einem Strang ziehen. Wir als ECO haben uns natürlich immer ein starkes Digitalministerium gewünscht mit Budgets und Kompetenzen. Durch die Digitalstrategie sehen wir, wir haben jetzt eher ein Zusammenwirken aller Ministerien mit Einzelprojekten. Umso mehr ist jetzt die Koordination gefordert und wir hoffen, dass ja spätestens ab 23 das Motto Vorfahrt für Digitalisierung in der Bundesregierung ein wenig mehr wieder Einzug hält und wir mit zielgerichteten Maßnahmen die Ziele, die im Koalitionsvertrag stehen, auch erreichen können.
So eine Strategie ist ja erstmal immer eine schöne Sache, die bleibt auch gerne mal auf Schreibtischen oder in Schubladen liegen. Bundesdigitalminister Volker Wissing, der hat jetzt einen Beirat eingesetzt, der den ganzen Monitoring-Prozess begleiten soll und dafür sorgen soll, dass die Digitalstrategie eben nicht auf dem Schreibtisch liegen bleibt, sondern umgesetzt wird. Du bist Beiratsmitglied. Worauf freust du dich da bei dieser Aufgabe? Hast du die Peitsche im Gepäck?
Ich bin vor allem neugierig, auch ein bisschen zu sehen, wie das ressortübergreifende Arbeiten stattfinden wird. Die Projekte, die die einzelnen Ministerien in diese Digitalstrategie gekippt haben, haben in Teil stellen ja auch sehr konkrete Messpunkte, KPIs, sodass man sie wirklich evaluieren kann. Es wird jetzt die Frage sein, in welcher Granularität, zu welchem Zeitpunkt im Beirat diese Projekte vorgestellt werden. Wir sind ein interdisziplinär zusammengesetztes Team. Auch auf diese Art von Arbeit freue ich mich sehr, dass man eben verschiedene Stimmen auch wahrnimmt. Und ja, dann werden wir mal so ein bisschen uns anschauen, was aus dem Papier wird im nächsten Jahr. Das gilt es einfach zu unterstützen. Deswegen machen wir da auch gerne mit, weil letztlich geht es nicht darum, Fingerpointing und zu meckern, sondern wir wollen weiterkommen und da zählt jede Stimme und da sind wir gerne dabei.
Das ist erstmal sehr, sehr positiv und nett, aber trotzdem eine Sache würde mich ja interessieren. Was passiert denn, wenn denn die KPIs nicht erreicht werden? Problem ist ja immer, wenn sich keiner am Ende verantwortlich fühlt oder die Verantwortung übernehmen muss, dann sind auch KPIs nicht besonders nützlich. Also ich hoffe, ihr kriegt so Tools an die Hand, wie gelbe Karte oder ein Tadel aussprechen oder meinetwegen wenigstens eine Trillerpfeife oder so.
Ja, wir sind sicherlich kein Abnick-Gremium, das steht schon mal fest und von daher bin ich ziemlich sicher, dass wir auch intrinsisch motiviert dann auf die neuralgischen Punkte beim Nicht-Erreichen auch öffentlichkeitswirksam hinwirken können.
Nicht-Erreichen, Krisen, Energiekrise haben wir gerade schon gehört, falsche Regularien, alles Risiken, dann irgendwie der Angriffskrieg auf die Ukraine. Also es war viel los dieses Jahr, auch Negatives, aber trotzdem wollen wir ja jetzt so auch nicht hier irgendwie aus dieser Podcast Folge rausgehen. Deswegen, was waren denn die schönen Sachen in diesem Jahr? Also deine persönlichen Highlights 2022, Alex?
Wir sind endlich wieder zusammengekommen, menschlich und vor Ort. Wir haben unser Eco-Sommerfest in Berlin im Palais Populaire feiern können und das war wirklich ein Fest im wahrsten Sinne des Wortes. Wir konnten unser netzpolitisches Forum wieder physisch feiern und wir konnten mit der Politik also auch in den direkten Austausch gehen. Last but not least haben wir aber auch ein seit über 6 Jahren verfolgtes Ziel endlich erreicht, nämlich die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland erneut als rechtswidrig vom Europäischen Gerichtshof eingestuft zu bekommen. Das war für uns ein Fest. 6 Jahre ist eine Menge Kraft, ist eine Menge Zeit und Energie, die da reingeflossen ist. Und wenn man dann am Ende von so einem Prozess wirklich ein positives Urteil erhält und der Europäische Gerichtshof einem sogar sagt, Recht habt ihr, Vorratsdatenspeicherung war, ist und bleibt einfach nicht rechtsfähig in diesem Umfeld wie Europa, dann ist man da sehr stolz drauf.
Kannst du durchaus sein. Ich hoffe, du warst auch stolz bei euren Internet Security Days, ja, traditionell im Phantasialand. Wie achterbahnfähig bist du denn noch nach 2 Jahren Pandemie?
In der Tat, da habe ich mich ein bisschen zurückgehalten in diesem Jahr, aber auch das sind eben die Highlights unseres Verbandes. Wenn wir zusammenkommen, dann gibt es viel Fachliches und viele Gedanken und viel Input, aber immer auch genügend Platz und Freiraum zu netzwerken und am Ende auch ein bisschen die Freude in den Mittelpunkt zu stellen. Genauso hatten wir das beim Data Center Expert Summit, da waren wir in Darmstadt oder unsere Eco Awards, die wir dann auch endlich nachholen konnten in Köln bei, mein Gott, über 30 Grad im Sommer. Da sind schöne Erinnerungen, die wir haben. Die letzte, die aktuellste, auch wirklich wieder besondere Erinnerung war unsere Informationstour, die wir im Rahmen des Digitalgipfels hier in Berlin haben stattfinden lassen. Orte des Internet ist das Thema. Und wir versuchen immer, diesen manchmal doch auch etwas abstrakt wirkenden Digitalgipfel am Vortag mit ein paar anfassbar erlebbaren Orten und Themen in Verbindung zu bringen. Datenökonomie war das Thema. Und wir wollten mal zeigen, wie sieht es aus in so einer Produktionswerkstatt, die mit Augmented Reality arbeitet, in denen Produktionsprozesse digital optimiert werden. Wir wollten zeigen, wie sieht die künstliche und vernetzte Mobilität der Zukunft aus. Und wir wollten zeigen, wo wohnen denn die Daten eigentlich und wo wohnt diese künstliche Intelligenz und sind auch mal Richtung Rechenzentren gefahren und haben dort auch gezeigt, wie Abwärmenutzung Stand heute funktionieren kann in Deutschland. Also alles in allem muss ich sagen, das waren wirklich Highlights, vor allem, wie gesagt, wieder rauskommen, unter Menschen gehen und den Eco mit seinen Mitgliedern und Stakeholdern zu erleben, das hat richtig Spaß gemacht.
So, und für alle, die jetzt gerade gedacht haben, warte mal, Orte des Internets, das ist ja spannend. Wer wissen will, wie die zum Beispiel mit den Berliner Wasserbetrieben zusammenpassen, der kann sich gerne auch diese Podcast-Folge, die wir gemacht haben, extra zur Tour des Digitalgipfels anhören. Da haben wir nämlich eine Folge gemacht zu allen 4 Orten. Für alle, die nicht live bei der Tour dabei sein könnten, die können aber nochmal alle Orte nachhören, auch mit spannenden Gesprächspartnern. Ja, Alex, dann bleibt mir ja nicht mehr viel zu sagen, als gucken wir mal, was 2023 so auf uns zukommt. Gibt es irgendeinen ganz große Sache, die du persönlich für dich auf dem Zettel hast, wo du sagst, das wäre doch mal irgendwie genau das Richtige fürs nächste Jahr, da wollen wir gerne unbedingt hin?
Oh, wir werden nächstes Jahr unbedingt nach Hamburg wollen, denn Eco ist mit der Stadt Hamburg und der DENIC zusammen Ausrichter der ICON 78 und das wird ein ganz großes internationales Fest, wo die Community zusammenkommt und wo wir wirklich hoffen, dass nach über 20 Jahren, dass die ICON-Konferenz wieder nach Deutschland gebracht wird, wir auch seitens natürlich der Politik eine große Resonanz haben und auf dieser Ebene Digitalisierung auch nochmal anders diskutieren können. Da freue ich mich schon sehr drauf, aber ja, vor allem auch wirklich wieder mit all den Mitarbeiterinnen vor Ort und den Mitgliedern in Kontakt zu kommen. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Sieht gut aus und ja, den Ausblick können wir, glaube ich, positiv gestalten.
Vielen Dank, Alexander Rabe.
Danke dir.
So, ja, jetzt haben wir ja vieles von Alexander Rabe gehört, was so seine persönlichen Highlights in diesem Jahr waren. Wie sieht's denn bei dir aus, Sven, wenn du so aufs Jahr guckst?
Achterbahn gefahren bin ich auch dieses Jahr sehr, sehr viel. Allerdings nicht bei den Internet Security Days, wo sich Alexander ja noch ein bisschen zurückgehalten hat mit der schwarzen
Mamba.
Oder hat man da fahren kann? Black Mamba, genau. Nee, aber wir waren in Euro Disney und ich habe wirklich 14 Achterbahnen an einem Tag geschafft und mir war nicht einmal schlecht, da war ich sehr stolz. Und das Einzige, was da aber digital war, und das war wieder echt ganz cool, das war so eine Art Ultimate Fast Path App-Ding, das hatte ich im Handy und konnte dann wirklich an allen Schlangen vorbei. Kostet ungefähr so viel wie ein Organ, ist es aber wert, weil man wirklich nicht länger als 10 Minuten ansteht und wir haben es echt geschafft, da in Paris 2 Parks an einem Tag zu schaffen und wirklich eben 14 Attraktionen mitzunehmen. Das war toll.
Ja, ich meine, wenn man mal da ist, will man ja nicht in der Schlange stehen die ganze Zeit, ne?
Genau, weil das nervt ja richtig. Das ist ja dann trotzdem nicht günstig. Du zahlst immer noch ein Schweinegeld für diesen Disney-Krempel, ja. Aber du hast halt nöhlende Kinder um dich rum und so. Hielt es sich ganz gut in Grenzen. Insofern, da war ich ein bisschen stolz. Mal sehen, nächstes Mal Internet Security Days, da komme ich und dann werden wir zusammen, wenn wir Black Mamba fahren und nehmen das Mikro mit. Mal gucken, was für ein Gequieke dabei rauskommt.
Da musst du auch nicht ewig in der Schlange stehen, kann ich dir schon mal sagen.
Nee, das stimmt. Und dann ein anderes Highlight. Ich habe sehr lange gelitten mit einem Smartphone, was irgendwie in der letzten Generation nicht so cool war. Ich bin ja, als Steve Jobs irgendwann gestorben ist, bin ich mal von Apple weg zu Android, weil mich das so genervt hat, dass ich mit meinem iPhone ein halbes Jahr kein Backup machen konnte, bis dann irgendwann das gepatcht war. Naja, und jedenfalls bin ich bei Android gelandet und war da auch immer sehr glücklich mit den Google-Telefonen und das der letzten Generation, das hat mich fertig gemacht. Ständig Netz verloren und mich hat alles gestört und da kam dieses Jahr Neues und da muss ich sagen, funktioniert alles, also so wie man sich beim Smartphone das auch wünscht, aber ich bin begeistert von der Kamera und auch von den KI-Möglichkeiten, die mittlerweile diese Kamera hat. Also das ist wirklich abgefahren. Man kann jetzt richtig gute Fotos machen, ohne wirklich fotografieren zu können. Mein Lieblingsfeature ist der magische Radierer. Also du machst ein Foto, zum Beispiel wir waren in Portugal, Lissabon, Family auf dem Platz, der Platz relativ voll mit Leuten, überall so Pärchen verstreut und so und dahinter tolle Kulisse. Dann gehe ich auf diesen magischen Radierer, dann dauert es 5 bis 10 Sekunden und dann rechnet der einmal drüber und markiert mir schon mal alle fremden Leute so weiß schraffiert. Die tippe ich an, bup, 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 sind die alle weg und es sieht so aus, als wären wir allein auf dem Platz gewesen.
Magic.
Totaler Wahnsinn. Wirklich Magic und auf dem kleinen Smartphone-Display. Das fand ich wirklich beeindruckend. Also damit habe ich schon jede Menge Spaß gehabt. Man kann auch ganze Autos verschwinden lassen. Manchmal sieht der Hintergrund dann nicht mehr echt aus, weil die KI sich ja irgendwas ausdenken muss, was da eventuell wäre, wenn da jetzt nicht das Auto steht. Aber wir sind da auf einem, ich sag mal, sehr interessanten Weg digitaler Natur. Das hat mich ein bisschen gekickt, muss ich sagen, an dieser Stelle.
Das klingt gut.
Ja, und dann mein drittes, sag ich mal, Highlight. Digitaler Natur, wobei das erste war ja nur so teildigital. Es war eine gute Verbindung von digital und analog eben da bei Disney. Aber obwohl, ehrlich gesagt, das ist auch so ein kleiner Pro-Tipp, ja. Entschuldigung, dass ich nochmal zurückgehe, aber für alle, die da hingehen. Man kann sich da in der Disney-eigenen Burgerbude eine Stunde anstellen und Essen bestellen. Oder man geht da rein, macht die App auf, bestellt das Essen digital und kriegt es in 5 Minuten an der Ausgabeschlange. Also das war so der Workaround, den wir da gemacht haben.
Auf jeden Fall smarter.
Das nicht alle. Nee, aber mein drittes Highlight ist, und das kennen ja alle, die viel Auto fahren. Ich weiß ja, Sidonie, du bist ja auch Autofahrerin. Du hast in den verschiedenen Autos der verschiedenen Hersteller immer so eigene Navigationssysteme, von denen wir alle wissen, die sind eigentlich 10 Jahre veraltet.
Ja, die man dann nie benutzt, genau.
Genau, weil entweder schicken sie dich irgendwo hin, wo es die Straße schon gar nicht mehr gibt oder oft noch gar nicht gibt. Ja, da gibt es eine Straße, die ist gar nicht eingezeichnet bei dir. Dann ist es immer alles furchtbar kompliziert. Wenn du dann aber aktuelle Stauinformationen haben willst, es klappt alles nicht so richtig, nervt. Also bisher war der Weg immer Smartphone, Kabel ran und dann entweder Apple CarPlay oder Android Car oder wie das heißt. Und dann sozusagen das, was auf dem Telefon zu sehen war, auf dem Display im Auto gespiegelt, war auch immer nervig, wenn das Telefon geklingelt hat oder wenn irgendwas war. Ach, es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe jetzt meinen neuen Leasingwagen gekriegt. Ist sozusagen neueste Generation. Ist so ein Volvo XC60. Den habe ich auch schon in älteren. Schönes Auto, alles gut. Aber jetzt das erste Mal direkt mit sozusagen Google Maps im Auto drin und dem Assistant. Und ich kann auch direkt aufs Auto quasi mein Spotify-Account installieren. Und das funktioniert alles ohne Smartphone. Ich muss also das Smartphone nicht mehr blöd mit einem Kabel anschließen. Immer eins für, wenn meine Frau mal fährt, mit einem Apple-Kabel und eins für mich mit einem Google-Kabel da haben. Und ich habe auch noch so ein kabelloses Laden direkt auf der Mittelkonsole. Das heißt, ich lege mein Telefon rein. Gut, es wird schön warm, aber es lädt. Und ich kann meine Musik hören. Ich kann irgendwie navigieren und theoretisch eben komplett ohne Handy. Es ist unabhängig. Und es war so naheliegend, weil man hat dieses blöde, dämliche, wahrscheinlich den Hersteller auch unfassbar viel Geld kostende Navigationssystem nicht mehr, sondern nutzt das, was man eh gewohnt ist zu nutzen. Also das ist ein Stück Freiheit, muss ich sagen.
Ja, wir sind die Lösung, ne? Digitalisierung ist die Lösung.
Richtig, richtig. Also für mein Privatleben auf jeden Fall. Und ich habe da schon sehr viel Spaß mit gehabt, muss ich sagen. Zumal auch die Displays in den Autos ja immer geiler werden. Sieht ja mittlerweile aus wie ein großes Smartphone. Also richtig gute Auflösung und so. Ja, aber jetzt ist es eigentlich Zeit, mal zu gucken, wie denn das Jahr 2022 so ein bisschen aus Sicht der Politik, der Bundesregierung eigentlich so gelaufen ist.
Genau, ne? Also jetzt haben wir ja selber schon ein bisschen zurückgeschaut und ich habe aber eben auch nochmal mit dem Stefan Schnorr gesprochen. Er ist Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Darüber, wie er denn so ein Jahr Digitalpolitik der Ampel auch bewertet, ne? Das hat sich ja jetzt auch gejährt am 8. Dezember. Ist ja so ein bisschen kongruent sozusagen zu dem richtigen Jahr. Mhm. Und wo er so Schwächen sieht, aber auch Stärken in der Digitalpolitik und ja, gleichzeitig auch schon einen kleinen Ausblick auf nächstes Jahr gewagt, was er da für Top-Themen sieht im nationalen Bereich, aber auch in der internationalen Digitalpolitik. Und ja, war ein spannendes Gespräch.
Im Gespräch.
Ja, nun haben wir ja vorhin schon gehört, wie ECO-Geschäftsführer Alexander Raabe das Jahr so aus Sicht der Digitalwirtschaft bewertet. Jetzt wollen wir natürlich auch noch hören, wie die Politik auf dieses Jahr zurückblickt und welche Themen für nächstes Jahr auf der digitalpolitischen Agenda stehen. Dazu habe ich mit Stefan Schnorr gesprochen. Er ist Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Schnorr.
Ja, Frau Krug, einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Herr Schnorr, lassen Sie uns doch mal mit einem kleinen Rückblick starten. Die Ampelkoalition hat sich ja bei der Ressortverteilung vor gut einem Jahr gegen ein zentrales Digitalministerium entschieden und stattdessen die digitalen Zuständigkeiten auf mehrere Häuser, mehrere Köpfe verteilt, unter anderem ja auch Ihr Haus. Wenn Sie jetzt mal so nach gut einem Jahr Ampel zurückblicken und das bewerten, wo liegen denn die Stärken und vielleicht auch die Schwächen in dieser Verantwortungsverteilung in Sachen Digitalisierung und Digitalpolitik?
Ja, ich glaube, das Wichtigste zunächst mal, Frau Krug, ist, dass das Thema Digitalisierung ein Querschnittsthema ist, kein Thema, das ein Haus, ein Ministerium komplett alleine bewältigen kann. Deswegen hat man sich innerhalb der Koalition auch dagegen entschieden, ein Digitalministerium zu machen. Aber was erforderlich ist, und ich glaube, daran haben wir auch ein Stück weit gelitten in Deutschland in den vergangenen Jahren, dass ein Koordinierer für die Digitalpolitik fehlte und nicht nur ein Koordinierer, sondern auch ein Stück weit ein Treiber. Und genau das ist die Lösung, die man jetzt für diese Legislaturperiode gefunden hat, dass das Bundesministerium für Digitales und Verkehr die Digitalpolitik der Bundesregierung koordiniert und dass dort, wo es noch Bedarf gibt, man auch treibt, dass noch eine Schippe draufgelegt wird, dass wir uns in den Bereichen nach vorne bewegen. Und ich glaube, wenn man auf das vergangene Jahr zurückschaut, wir sind in Deutschland ja immer ganz groß zu kritisieren, was wir nicht erreicht haben. Ich glaube, dann sollte man auch mal schauen, was wir erreicht haben. Wir haben im Digitalministerium qua eigener Zuständigkeit eine neue umfassende Gigabit-Strategie auf den Weg gebracht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, damit der Ausbau sowohl vom Festnetz als auch vom Mobilfunk in Deutschland forciert und schneller vorangeht. Und wir haben uns da auch sehr deutliche Ziele gesetzt. Und wir haben als Digitalministerium die Digitalstrategie der Bundesregierung koordiniert, zusammengebracht und auch erreichen können. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis die Strategie dann in Meseberg Ende August verabschiedet werden konnte, dass sie wirklich sehr ambitioniert ist. Wir haben hier ganz klare Priorisierungen drin. Wir haben Hebelprojekte drin. Wir sagen, neben dem Ausbau der Infrastruktur brauchen wir E-Government. Wir brauchen die digitale Verwaltung. Wir brauchen die digitale Identität. Wir brauchen eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich der Standardisierung und Normierung. Das sind Punkte, die in der Digitalstrategie auch so konkret mit konkreten Zielen hinterlegt wurden, wie wir das in den vergangenen Jahren nicht hatten. Wir haben viele weitere wichtige Themen dort adressiert. Ich nenne mal das Thema gerade mit Blick auf den Krieg der Russen gegen die Ukraine, das Thema Cybersicherheit, weil dieser Krieg natürlich auch im Cyberbereich geführt wird, also das gesamte Thema IT-Sicherheit, wo wir auch in diesem Jahr ein ganzes Stück vorangekommen sind, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer und als auch auf internationaler Ebene. Denn wir haben über die G7-Präsidentschaft in diesem Jahr über Volker Wissing auch die G7 dazu gebracht, im Bereich der Cybersecurity enger und besser miteinander zusammenzuarbeiten. Wir haben weitere Themen wie etwa das Thema der Vorratsdatenspeicherung, wo jetzt eine neue Lösung gefunden wird über das Justizministerium mit einem Quick Freeze, also möglichst geringe Beanspruchung der Betroffenen, wenn es nicht erforderlich ist. Und wir haben auf nationaler, aber auch auf G7-Ebene das Thema der Nachhaltigkeit, des klimaschonenden Einsatzes der Ressourcen auch eine ganze Menge erreichen können in diesem Jahr, haben das als einen wichtigen Schwerpunkt der Digitalstrategie und auch der G7-Präsidentschaft gemacht. Entscheidend ist, dass wir jetzt im Follow-up diese Strategien, diese Vorgaben, diese Maßnahmen, die wir beschlossen haben, auch sehr genau evaluieren und schauen, wo stehen wir. Und dieses Monitoring ist für uns auch die wichtige Aufgabe jetzt ab dem Jahr 23, um nicht nur Worte in einer Strategie zu formulieren, sondern tatsächlich Taten in den nächsten Jahren nach vorne zu bringen. Und auch das werden wir als Ministerium für Digitales forcieren.
Mhm. Vielen Dank. Sie haben das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Da würde ich gern noch ein bisschen bei bleiben. Wir sind ja beim ECO davon überzeugt, dass Digitalisierung Teil der Lösung ist, ja, zur Bewältigung zahlreicher globaler Herausforderungen der nächsten Jahre, wie zum Beispiel Ressourceneffizienz, Kampf gegen die Folgen des Klimawandels, Gesundheit etc. Würden Sie diese These unterstützen und wo sehen Sie vielleicht besonders große Chancen für digitale Technologien?
Ich unterstütze diese These zu 100%. Man muss der Wahrheit halber zwei Punkte unterscheiden. Der erste Punkt ist, dass jede neue digitale Technologie natürlich Ressourcen braucht. Das heißt, die Digitalisierung braucht Ressourcen. Die Digitalisierung braucht Energie und führt zunächst einmal dazu, dass der Energieverbrauch steigt und damit, solange wir keine 100% grüne Energie haben, unter Umständen natürlich auch die CO2-Belastung steigt. Ich schaue mir nur das Thema etwa der Rechenzentren an. Da gibt es auch große Überlegungen, wie Rechenzentren klimaneutral gestaltet werden können. Aber noch einmal, digitale Technologie braucht Energie. Auf der anderen Seite, und das ist das, was Sie gesagt haben, was ich zu 100% unterschreibe, dass die Digitalisierung nicht nur ein, sondern ich würde sogar sagen, das Mittel ist, um klimaneutraler, klimaschonender, ressourcenschonender insgesamt aktiv zu werden. Egal, ob ich jetzt den Bereich der Gesundheit nehme, ohne Digitalisierung, ohne Daten werde ich langfristig Dinge wie beispielsweise die Corona-Pandemie nicht in den Griff bekommen. Wir brauchen also Digitalisierung, wir brauchen Datenauswertung. Da übrigens müssen wir in Deutschland noch einige Schippen drauflegen, weil die Forscher in Deutschland während der Corona-Pandemie die Daten vor allem aus dem Ausland kaufen mussten, weil in Deutschland die Zugänglichkeit dieser Daten noch nicht besteht. Das darf nicht sein. Ein anderes Beispiel ist das Thema Landwirtschaft. Gerade im Bereich Smart Agriculture durch Digitalisierung kann ich Felder so bestellen, dass ich deutlich weniger Einfluss oder deutlich weniger Nutzung von irgendwelchen Chemikalien benötige, weil ich sehr viel punktgenauer das Ganze gestalten kann. Ich kann also sehr viel ressourcenschonender, effizienter arbeiten. Im Bereich von globalen Lieferketten, im Bereich von Produktion kann ich durch Digitalisierung Ressourcen in erheblichem Umfang sparen. Deswegen volle Unterstützung für die These. Wir können, davon bin ich absolut überzeugt, die globalen Herausforderungen der Zukunft ohne Digitalisierung überhaupt nicht erreichen. Wir brauchen Digitalisierung und wir müssen auf der anderen Seite eben auch sehen, dass wir den durch die Digitalisierung selbst verursachten Mehrenergieverbrauch so weit wie möglich reduzieren. Das ist nicht nur Schwerpunkt bei ECO, das ist Schwerpunkt unserer Digitalstrategie, das ist auch Schwerpunkt unserer internationalen Anstrengungen.
Nun ist Ihr Haus ja nicht nur für Digitales zuständig, sondern auch für Verkehr. Wie hängen denn diese beiden Themen aus Ihrer Sicht zusammen und welche Perspektive sehen Sie also für die vernetzte Mobilität in Deutschland?
Ja, ich glaube, aus mehrerer Hinsicht ist dieses Zusammenspiel Digitales und Mobilität besonders prickelnd. Als ich als Staatssekretär vor gut einem Jahr hier angefangen habe, gebe ich ganz ehrlich zu, waren mir die Zusammenhänge auch noch nicht so deutlich. Man lernt aber ja, insofern ist, glaube ich, auch diese Kombination sehr, sehr gut, aus zweifacher Hinsicht. Zum einen ist der Verkehrssektor der Sektor, der im höchsten Umfang dazu beiträgt, dass wir CO2-Emissionen haben. Also geht es darum, wie kann ich sozusagen die Klimaschädlichkeit des Verkehrs reduzieren? Und das kann ich nur über Digitalisierung. Ich brauche intelligente Modelle, wie ich von A nach B komme. Ich brauche eine Digitalisierung auch in der Mobilität. Und damit kann ich die Mobilität auch klimaschonender und auch ressourcenschonender machen. Es macht keinen Sinn, wenn leere Busse oder Züge irgendwo rumfahren oder vielleicht dann irgendwann gar nicht mehr fahren, weil niemand mitfährt. Wenn ich das sehr punktgenau mache, wenn ich über entsprechende App-Lösungen die Mobilität optimiere, dann kann ich zum einen für den Nutzer die Mobilität deutlich verbessern. Er ist nicht mehr auf seinen PKW in allen Fällen angewiesen. Er kann öffentliche Angebote in Anspruch nehmen. Ich kann damit auch die Klimabilanz deutlich verbessern. Das ist der eine Bereich. Und auf der anderen Seite, also Klimaneutralität, und auf der anderen Seite kann ich passgenaue Lösungen im Bereich der Mobilität nur mit digitaler Technologie erreichen. Wenn Sie von A nach B wollen, dann haben Sie momentan die Option, dass Sie sagen, ich nehme ein Auto, vielleicht fährt irgendwo ein Zug. Im Zweifel, wenn Sie ein Auto haben, nehmen Sie das Auto, weil es am komfortabelsten ist. Wenn Sie aber über digitale Technologien verschiedene Verkehrsträger übergreifend miteinander verbinden und über eine beispielsweise App schauen, was ist denn jetzt der schnellste, einfachste, vielleicht auch CO2-neutralste Weg, um von A nach B zu kommen, und Sie bekommen das Ganze auch ordentlich präsentiert und auch, wie man so schön sagt, Usability, also nutzerfreundlich präsentiert, werden Sie diese Möglichkeiten auch ergreifen. Deswegen glaube ich, dass die Digitalisierung nicht nur, aber gerade im Mobilitätssektor unverzichtbare Voraussetzung ist, um die Mobilität der Zukunft überhaupt gestalten zu können.
Mhm. Aber für diese passgenauen Lösungen, die Sie angesprochen haben und diese Apps, braucht es ja Daten, ne? Also Datenverfügbarkeit, Stichwort Datenraum, Mobilität. Was ist das und wieso ist das wichtig für die Zukunft der vernetzten Mobilität in Deutschland?
Wir haben zum einen die Frage und das Stichwort des Datenraums Mobilität ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben auf der einen Seite sehr viele Daten im Mobilitätssektor. Wir haben auf der anderen Seite viele Ungewissheiten, welche Daten darf wer eigentlich benutzen. Wir haben viele Vorgaben rechtlicher Natur, Datenschutzgrundverordnung, um nur ein Beispiel zu nennen, Schutz von privaten Daten und so weiter. Das heißt, die Anbieter im Mobilitätsbereich, kann ich auch auf andere Bereiche übertragen, die Anbieter haben ein gewisses Risiko, ob sie bestimmte Daten überhaupt verwenden können. Und um diese Risiken zu minimieren, haben wir diesen Datenraum Mobilität geschaffen, indem die Anbieter ihre Daten einstellen können, auf freiwilliger Basis. Niemand wird gezwungen, diese Daten dort einzustellen. Und wenn ich diese Daten in diesen Datenraum Mobilität einstelle, dann ist das verbunden mit klaren Spielregeln, die geprüft und getestet sind, sodass alle Beteiligten, die ihre Daten dort reinbringen, wissen, jawohl, ich darf diese Daten dort reinbringen und das ist das Entscheidende, ich darf dann auch die Daten, die die anderen Player dort einbringen, benutzen. Und genau dieses System, ich gebe etwas rein, nehme dafür auch wiederum etwas raus, kann damit Mehrwerte schaffen, kann damit neue Geschäftsmodelle, neue intelligente Anwendungen schaffen. Diese Sicherheit, diesen Rechtsrahmen, den ich damit gestalte, das ist genau Thema dieses Datenraum Mobilität. Und darüber hinaus haben wir ja auch viele Daten, zu denen es gesetzliche Verpflichtungen gibt, dass sie bereitgestellt werden oder offene Daten. Und das ist der sogenannte Mobility Data Space, den wir ebenfalls oder die Mobilität, den wir ebenfalls bereitstellen. Und wir sind jetzt dabei, diese öffentlichen und offenen Daten mit den aus der Wirtschaft kommenden Daten zusammenzubringen und damit allen Playern deutlich mehr Möglichkeiten zu geben, diese Daten zu nutzen. Nochmal, dieser Mobilitätsdatenraum ist sozusagen eine Vereinfachung für alle Beteiligten, dass sie Daten nutzen können. Und weil es gut funktioniert, glaube ich, auch eine Blaupause für andere Datenräume. Ich nehme mal das Beispiel Gesundheit, wo es extrem wichtig ist, dass wir mehr Daten haben, wo aber auch große Unsicherheiten bestehen. Deswegen ist unser Ziel, und da sind wir auch mit dem Bundesgesundheitsministerium im engen Austausch, dass wir auch im Gesundheitsbereich einen Datenraum Gesundheit schaffen, um allen Playern Rechtssicherheit zu bieten und letztlich das, was wir eingangs gesagt haben, mehr Daten aus dem Gesundheitsbereich nutzen zu können, um die Gesundheitsvorsorge zu optimieren, um Heilung zu optimieren und um die internationale Zusammenarbeit in dem Bereich voranzubringen. Mhm.
Damit sind wir jetzt im Grunde auch schon so ein bisschen ja beim Ausblick, ne? Wenn wir mal schauen aufs nächste Jahr 2023, was sind da aus Ihrer Sicht so die digitalpolitischen Top-Themen, die Sie ja ganz oben auf Ihrer Agenda stehen haben?
Also eingangs hatte ich ja bereits darauf hingewiesen, dass eines unserer Schwerpunktthemen natürlich die Digitalstrategie ist, die wir in diesem Jahr verabschiedet haben, wo wir weit über 100 Maßnahmen drin haben. Sehr viel im Bereich Online-Zugangsgesetz, also elektronische Verwaltung, E-Government, digitale Identität, aber auch so etwas wie die elektronische Patientenakte. Alles Themen, die wir eben schon mal angesprochen haben, wo wir uns sehr klare Ziele gesetzt haben. Und der Schwerpunkt, den wir im BMDV haben, ist jetzt zu schauen, dass wir diese Ziele, diese ambitionierten Ziele, die wir gesetzt haben, dass wir sie auch erreichen. Und wir wollen jetzt nicht warten bis zum Jahr 2025 und dann kurz vor der Wahl sagen, geschafft oder nicht geschafft, sondern wir werden diesen Prozess jetzt im Januar starten mit einer fortlaufenden Evaluierung. Die soll nicht darin bestehen, wenn bestimmte Ziele nicht erreicht wurden, das ein oder andere Ministerium zu kritisieren, also kein Naming and Shaming, sondern es geht darum, im Kreis aller Ministerien gemeinsam zu gucken, wir haben da ein Problem, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wie können wir alle zusammen, und das gab es vorher nicht, wie können wir alle zusammen ein Ministerium darin unterstützen, dieses Ziel zu erreichen? Und deswegen haben wir auch eine völlig neue Art und Weise des Monitorings dieser Digitalstrategie aufgesetzt, wo wir einen eigenen Beirat geschaffen haben, wo wir auch die verschiedenen Stakeholder mit integrieren, um fortlaufend zu schauen, welche Ziele haben wir. Und ich glaube, wenn wir all die Ziele, die wir in unserer Digitalstrategie definiert haben, nachher erreichen, dann sind wir in puncto Digitalisierung in Deutschland erheblich weiter. Deswegen ein wichtiger Schwerpunkt, Umsetzung der Digitalstrategie. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt sind natürlich all die Maßnahmen, die auf europäischer Ebene diskutiert werden. Denn gerade im Bereich Digitalisierung, Digitalisierung kennt keine Grenzen, müssen wir mindestens auf europäischer Ebene engstens zusammenarbeiten, sogar darüber hinaus auch auf internationaler Ebene. Deswegen ist das Politikprogramm der EU 2030, digitale Dekade, etwas, wo wir sehr intensiv mitwirken werden und schauen werden, dass wir gemeinsame Lösungen innerhalb der Europäischen Union erreichen. Thema wie beispielsweise die EIDAS-Verordnung, elektronische Identität sind sicherlich ganz, ganz wichtige Beispiele hierfür. Aber auch, wie können wir den Fachkräftemangel in Europa intensiver beherrschen? Wie können wir die Unternehmen, die Wirtschaft bei der Digitalisierung unterstützen? Wie können wir neue Technologien in Europa voranbringen? Ein anderer für uns auch sehr wichtiger Schwerpunkt ist die Zukunft des Internets. Wir haben in der Vergangenheit, wenn wir über das Internet geredet haben, dann war das so das klassische Internet. Man ruft eine Seite auf, vielleicht auch in Social Media. Man kauft online ein. Das war aber so eine Welt für sich. Der große Unterschied, den wir haben, ist, dass das Internet inzwischen nicht nur sich sozusagen im Internet abspielt, sondern in den Produkten, die wir nutzen. Das Internet of Things, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, nicht nur unsere Zahnbürste ist inzwischen mit dem Internet verbunden, das Auto ist mit dem Internet verbunden, der Fernseher ist mit dem Internet verbunden. In der Produktion Industrie 4.0 sind die Maschinen mit dem Internet verbunden. Sie können damit eine viel höhere und effizientere Industrie durchführen. Das heißt, das Internet spielt für alles eine Rolle. Deswegen geht es für uns ganz, ganz wichtig darum, das Internet frei, offen und interoperabel zu halten. Und wir haben leider Bestrebungen aus insbesondere chinesischer Sicht, aber auch aus russischer Sicht, das Internet in verschiedene Klassifizierungen durchzuführen, sozusagen ein eigenes Intranet zu schaffen, aber kein Internet mehr. Das heißt, diese Bestrebungen für ein offenes Internet, da ist auch für uns, auch im kommenden Jahr, ein ganz, ganz wichtiges Thema, diesen Prozess voranzubringen. Und die Basis für unsere weitere Entwicklung, das ist das Internet, ist in der Tat, ich sage es nochmal, offen, frei und interoperabel zu halten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir für die nächsten Jahre haben. Mhm.
Ja, vielleicht zum Schluss nur noch mal ein kleiner Fokus. Sie haben vorhin schon über internationale Digitalpolitik gesprochen. Was sind denn Ihre Erwartungen an die von unter anderem ja vom ECO ausgerichtete Veranstaltung ICAN, die ja nach über 20 Jahren als Großereignis endlich mal wieder nach Deutschland kommt, nach Hamburg? Wie werden Sie da unterstützen? Herr Volker Wissing hat ja schon zugesagt für die Eröffnungsrede. Ist das eine Priorität? Ist das ein Prio-Thema für den Minister und für Ihr Haus?
Ja, ich habe deswegen ja eben auch die Zukunft des Internets genannt, weil sie für uns extrem wichtig ist, weil sie die Basis für unsere Wirtschaft, Gesellschaft insgesamt ist, dass wir dieses offene, freie Internet halten. Und insofern kann ich nur noch mal sagen, Glückwunsch an ECO. Glückwunsch an die Freie und Hansestadt Hamburg, dass die ICON-Konferenz im kommenden Jahr in Hamburg durchgeführt wird. Wir hatten Sie ja bereits unterstützt im Jahr 2020, wo die Konferenz sein sollte. Dann kam Corona und die Konferenz wurde dann nur kleiner und virtuell durchgeführt. Jetzt haben wir erfreulicherweise im kommenden Jahr die ICON 78 wirklich physisch in Hamburg. Unser Minister wird dort bei der Eröffnung dabei sein. Ich selbst werde dabei sein und wir unterstützen seit vielen, vielen Jahren. Ich bin jetzt selbst persönlich seit rund 10 Jahren im Geschäft, was auch das Internet betrifft. Wir sind von Anfang an immer sehr engagiert bei ICON gewesen, nutzen und nehmen auch an allen ICON-Versammlungen teil, unterstützen dort die Community. Und insofern glaube ich, ist es sehr, sehr gut, ad eins, dass diese Konferenz jetzt in Deutschland in Hamburg ist. Und deswegen werden wir alles in unserer Macht als Digitalministerium Stehende tun, diese Konferenz zu unterstützen, Sie zu unterstützen, dass ICON 78 ein wirklich großer Erfolg wird.
Ja, ganz herzlichen Dank, Stefan Schnorr, für diesen Rückblick und Ausblick aufs nächste Jahr aus digitalpolitischer Sicht. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Das war es jetzt eigentlich schon für dieses Jahr mit dem Ohr am Netz, aber noch nicht ganz für uns dieses Jahr, Sidonie. Weihnachten, irgendwelche großen Traditionen, von denen wir alle wissen sollten?
Nein, ich bin ja dieses Jahr Weihnachten gar nicht in Deutschland, sondern in Sizilien. Mhm. Insofern gibt es auch keine Gans dieses Jahr, aber trotzdem bestimmt ganz viel leckeres Essen.
Wir haben traditionell seit ein paar Jahren, machen wir so ein bisschen einen auf American. Also wir haben dann eigentlich den sonst zum Erntedankfest üblichen Truthahn bei uns Weihnachten. Turkey, ja. Hat gegenüber der Pute den Vorteil, dass es arg cooler klingt. Also Turkey klingt viel besser als Pute.
Ja, und ist mehr dran auch, oder?
Ja, also es ist ja nur der Puter, wenn wir ehrlich sind. Ne? Der Turkey ist ja eigentlich nur der Puter, aber das Geile ist, wenn du halt Pute machst zu Weihnachten, dann machst du halt Rotkohl und Klöße. Kann man machen, hatten wir aber schon dreimal dieses Jahr. Mhm. Und wenn du Turkey machst, dann kannst du richtig frei drehen. Also wir werden wieder irgendwie angerösteten Rosenkohl haben. Ich werde wieder eine Cranberry-Soße dazu zaubern und Mashed Potatoes à la Martha Stewart. Weißt du, was der Trick bei richtig gutem Kartoffelbrei ist?
Sag mal.
Du nimmst neben ordentlich Butter auch ordentlich Frischkäse und ordentlich Sahne. Das heißt, du schaffst es also quasi...
Die volle Ladung.
Die volle Ladung und das ist wirklich nahrhaft, aber auch sehr lecker.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und das ist vielleicht auch schon ein Punkt für nächstes Jahr. Vielleicht nehmen wir einfach nächstes Jahr auch ein paar Geschenke und Rezeptetipps hier noch mit auf. Ich habe gerade schon so ein paar Ideen. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Thema Digitalisierung zusammenbringen, aber... Oder,
Sven? Digitalisierung ist ja Querschnittsthema. Das passt überall rein. Man muss sich ein bisschen Mühe geben an manchen Stellen, also gerade wenn es jetzt so um Schokolade geht. Was kriegen wir hin?
Auf jeden Fall.
Also dann, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns gleich Anfang Januar wieder. Bleibt uns treu und sagt's gerne weiter. Wir ziehen das hier durch. Ja? Achso, übrigens nochmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr werdet ja immer mehr und das finden wir toll.
Ja, genau. Bleibt gesund und wir freuen uns auf nächstes Jahr.
Sidonie, dir auch schöne Weihnachten, guten Rutsch. Bis ganz
bald. Dir auch, Sven. Ciao.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.